Ja, dann begrüße ich jetzt Nathalie Ofori von der Amadeo Antonio Stiftung. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Es ist ja jetzt so, dass man auch in den Erfurter Zeitungen und in den Thüringer Zeitungen immer wieder Berichte darüber liest, dass natürlich mehr geflüchtete Menschen auch hier in teilweise guten, in teilweise nicht so guten Unterbringungen Schutz finden. Es wird viel darüber berichtet, wie Bürgerinnen und Bürger aus Erfurt darauf reagieren. Es gibt viele Initiativen, es gibt aber auch ganz offenen Rassismus, Ängste und auch Ungewissheit. Aber ganz selten wird darüber berichtet, wie es Flüchtlingen und Asylsuchenden geht. Wie ist denn die Stimmung bei Asylsuchenden und Flüchtlingen, wenn sie hier in Deutschland ankommen? Welche Erfahrungen machen sie denn mit der deutschen Bevölkerung?
Ja, da müsste man am besten natürlich eigentlich die Betroffenen selber fragen. Aber aus der Erfahrung vor Ort kann ich eben sagen, also viele fühlen sich wirklich konkret bedroht inzwischen und haben Angst. Also die hohen Zahlen der Übergriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, wie wir sie ja auch erhoben haben, die sprechen ja schon für sich. So, und gerade auch im Zusammenhang mit den Demos von Pegida und ihren Ablegern eben erzählen Flüchtlinge gerade immer wieder, dass sie wirklich Angst haben und sich teilweise gar nicht mehr auf die Straße trauen.
Jetzt haben Sie und also Sie als Vertreterin sozusagen von der Amadeo Antonio Stiftung und auch Pro Asyl Zahlen herausgegeben, wo man sieht, welche Übergriffe es auf Flüchtlinge und Asylsuchende gab. Wie haben sich denn die Zahlen jetzt grob in den letzten Jahren entwickelt oder auch ganz konkret für das letzte Jahr 2014 entwickelt?
Ja, das sieht so aus, dass die Übergriffszahlen wirklich dramatisch zugenommen haben. Also vom Jahr 2012, also das sind die Zahlen des BKA, die das belegen, vom Jahr 2012 aufs Jahr 2013 hat sich die Zahl von Angriffen auf Unterkünfte verdoppelt und von 2013 auf 2014 hat sie sich sogar verdreifacht. Also da ist ganz signifikant was passiert. Ja, und für das Jahr 2040 kann ich sagen, da hat es im Besonderen vom dritten zum vierten Quartal einen sehr hohen Anstieg von Übergriffen gegeben. Und auffällig ist hier eben, dass das genau zu dem Zeitpunkt passiert ist, als die sogenannten Pegidas aufgekommen sind und eben auch diesen Zulauf erfahren haben.
Welchen konkreten Zusammenhang oder beziehungsweise wie kann man sich denn diesen Zusammenhang erklären? Man kann ja wahrscheinlich nicht einfach sagen, okay, Pegida ist da, es gibt jetzt mehr Übergriffe. Wie kann man das quasi auch argumentativ irgendwie nahelegen, dass es da einen Zusammenhang geben kann?
Ich kann jetzt über Zahlen sprechen. Also es ist einfach so, dass genau da, wo diese Gruppen besonders aktiv sind, wir eben die meisten körperlichen Übergriffe auf Flüchtlinge verzeichnen mussten. Das ist halt einfach so. Aber auch ganz grundsätzlich, auch wenn sich Pegida noch so sehr von Gewalt und Rassismus distanzieren mag, ja, eine Bewegung, die so von Rassismen geprägt ist, schafft einfach ein Klima, das auch potenzielle Gewalttäter motiviert, dann den vermeintlichen Volkswillen als solcher wird er ja inszeniert, dann auch zu vollstrecken.
Jetzt haben Sie eben auch schon gesagt, dass mit Blick auf die Zahlen vom Bundeskriminalamt aus dem Jahr 2013, auf welche Zahlen greifen Sie denn zurück bei dieser Statistik, die Sie für das Jahr 2014 herausgegeben haben?
Also wir führen ja selbst eine datenbasierte Chronik und beziehen uns da eben auf öffentliche Medien, aber auch auf Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Opferberatungsstellen.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass man gerade, wenn man eben auch Opfer von Gewalt wurde, natürlich dann auch eingeschüchtert sein kann. Wie groß mag denn die quasi Dunkelziffer sein, also Sachen, die nicht in irgendeiner Form an Medien gelangen oder gar an Polizei oder so?
Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich sehr viel höher sein als die Zahlen, die wir tatsächlich verzeichnen können, da die Hemmschwelle von Flüchtlingen eben erfahrungsgemäß total hoch ist, dann auch zur Polizei zu gehen. Auch dort werden Diskriminierungserfahrungen gemacht. Häufig werden ihr Anliegen nicht ernst genommen. Also man muss davon ausgehen, dass wirklich sehr, sehr viel mehr passiert als das, was an unser aller Ohren dringt, ja.
Wenn ich mir jetzt so zwischendurch immer mal so die Berichterstattung angucke und natürlich irgendwie auch so Stimmungen von Menschen auf der Straße so wahrnehme, dann fühle ich mich irgendwie, also nicht zurückversetzt, weil das ist falsch, da war ich selber viel zu jung, aber wenn ich quasi an die Ereignisse Anfang der 90er Jahre zurückdenke, sehe ich da irgendwie so gewisse Parallelen, gerade weil es da ja auch einfach viele Flüchtlinge gab und irgendwie Politik und Gesellschaft hat nicht richtig quasi mit der Situation umgehen können. Inwiefern können denn da Parallelen tatsächlich gezogen werden, auch was die Stimmung in der Bevölkerung betrifft?
Ich würde sagen, also nach wie vor gibt es wirklich eine rassistische Mobilisierung in einzelnen Orten, also große rassistische Mobilisierung, wie zum Beispiel, ich denke an Schneeberg, wo diese großen regelmäßigen Aufmärsche gewesen sind, wo sogar der Bürgermeister mitgelaufen ist. Und ich finde, das erinnert schon teilweise an die 90er Jahre. Aber was man auch sagen muss, ist eben, dass ein großer Unterschied besteht eben darin, dass inzwischen so viele Menschen aus der Zivilgesellschaft sich wirklich solidarisch zeigen und sich in Willkommensinitiativen organisieren, um Flüchtlinge zu unterstützen und versuchen, ihnen das hier alles zu erleichtern.
Es herrscht ja auch so allgemein immer dieses Bild des braunen Osten, sage ich mal, vor. Wie ist denn das, wenn man sich die Zahlen im Ländervergleich anschaut? Ist es tatsächlich so, dass sich diese Übergriffe vorrangig auf die neuen Bundesländer konzentrieren oder ist es quasi ein gesamtdeutsches Phänomen?
Das ist so, dass tatsächlich eine Bedrohungslage in sämtlichen Bundesländern besteht. Also in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und Bayern zum Beispiel, da haben wir die meisten Brandanschläge im Jahr 2014 gehabt. Wobei hier muss natürlich auch immer mitgedacht werden, dass die Unterbringungsquoten total unterschiedlich sind. Also Nordrhein-Westfalen hat eine sehr hohe Quote von mehr als 20% und Sachsen zum Beispiel ja nur 5. Aber dennoch, oder gerade daran lässt sich eben doch auch ablesen, dass zum Beispiel in Sachsen wir die Situation haben, dass die Zahl der Körperverletzungen von Flüchtlingen mit ganz großem Abstand die höchste Zahl im Ländervergleich darstellt.
Jetzt kann man auch aus der Statistik ablesen, es sind ja insgesamt 77 Übergriffe auf Flüchtlinge und 35 Brandanschläge auf Unterkünfte und dann nochmal 118 Sachbeschädigungen. Das sind ja schon auch enorme Zahlen. Aber hat denn auch die Brutalität der Übergriffe denn in den letzten Jahren zugenommen? Kann man da auch irgendetwas zu sagen? Also die Qualität in Anführungsstrichen der Gewalt gegenüber Flüchtlingen und Asylsuchenden?
Wir haben zumindest keine Indizien dafür, dass die Übergriffe weniger brutal gewesen wären. Wir listen das nicht, deswegen kann ich in Zahlen dazu nichts sagen. Vielleicht einfach, da es immer mehr Übergriffe gibt, ist die Chance natürlich auch höher, dass es auch mehr brutale Übergriffe gibt und geben wird.
Gerade jetzt so in Thüringen mit Blick auf die ganze NSU-Geschichte und so frage ich mich natürlich auch, wie geht jetzt Polizei und Justiz damit um, denn mit diesen gestiegenen Zahlen? Können Sie da irgendwelche Aussagen zu treffen, wie auf dieser Seite sozusagen darauf reagiert wird, auf diese Gewalt?
Wie Polizei und Justiz mit den gestiegenen Zahlen umgeht, dazu kann ich nichts sagen. Also ich kann sagen, dass wir durchaus mitbekommen, dass Polizei grundsätzlich häufig wenig sensibilisiert ist, wenn es um das Thema Rassismus geht. Eine Bedrohung von rechts wird häufig nicht ernst genommen. Das betrifft sowohl die Flüchtlinge selber als auch Menschen, die solidarisch sind und sich für sie engagieren. Aber wir hören das auch häufig von Opferberatungsstellen zum Beispiel, wenn es eben um die Befragung von Opfern rassistischer Gewalt geht, dass da häufig sehr unsensibel vorgegangen wird. Und das habe ich auch eben schon mal gesagt, dass es für sich spricht, finde ich, wenn die Opfer sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen, sondern sich stattdessen eben an Beratungsstellen wenden. Ja, da scheint ganz offensichtlich ein erhebliches Misstrauen zu bestehen.
Dann gab es ja im Jahr 2014 auch insgesamt 256 flüchtlingsfeindliche Kundgebungen, was ja bedeutet, dass man schon, wenn man quasi durch ganz Deutschland reist, in regelmäßigen Abständen mehrmals die Woche zu so einer Kundgebung gehen kann. Wer sind denn so die Leute, die solche Kundgebungen organisieren? Was für Initiativen stecken dahinter? Sind das klassisch rechte Parteien oder so?
Also ganz häufig sind das ja die sogenannten Bürgerinitiativen, Man kennt das vielleicht von Facebook oder so. Dort ist das häufig irgendwie, dort wird das organisiert. Oft diese Bürgerinitiativen, die dann eine breite Masse ansprechen wollen und den Anschein erwecken wollen, eben unabhängig zu sein. Und vor allen Dingen unabhängig von rechten Parteien zu agieren. Nur tun sie das eben nicht, sondern ganz häufig stecken hinter diesen Nein zum Heimgruppen und so eben Rechte. So. Und wer das dann jeweils ist, das ist dann häufig regional bedingt. Also in München ist das ganz oft die Bürgerinitiative Ausländerstopp. Und in den neuen Bundesländern ist es oft die NPD und in NRW meist die Pro-Parteien.
Welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt für die Amadeo-Antonio-Stiftung aus diesen Zahlen, beziehungsweise welche Konsequenzen erhoffen Sie sich denn auch seitens Politik und Zivilgesellschaft?
Es ist sehr wichtig. Zum einen müssen eben einfach die Netzwerke auch der Opferberatung bundesweit einfach ausgebaut und besser ausgestattet werden. Das ist sehr wichtig. Bislang gibt es die ja fast nur in den neuen Bundesländern. Aber eben auch, und das muss wirklich betont werden, dass die Lokal- und auch die Bundespolitik muss Flüchtlinge willkommen heißen. Es müssen wirklich Signale ausgehen, dass die Leute hinter den Flüchtlingen stehen.
Das wünscht sich Nathalie Ofori von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag.